Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über unseren Gast heute. Es ist die, ich sage mal, große Autorin, große Regisseurin Doris Dörrie ist bei mir zu Gast und ich freue mich, dass Sie Ihren Weg ins Studio zu mir gefunden haben.
Danke.
Herzlich willkommen.
War nicht so schwierig. Es ist ja meine Stadt.
Ja, wir nehmen das Gespräch in München auf. Es gibt ein Haiku. Haiku ist die kürzeste Gedichtform und ist eine japanische Gedichtform. Die kürzeste Gedichtform, die es auf der Welt gibt. Und dieses Haiku haben Sie mal einem Fragenden gesagt, auf seine Frage, können Sie das einfach gar nichts machen? Und Sie haben mit diesem Haiku geantwortet, dass so geht, stillsitzend, nichts tuend, der Frühling kommt und das Gras wächst von alleine.
Ja.
Ist Ihnen die Ruhe gegeben oder mussten Sie sich die Ruhe erarbeiten?
Ach, das ist gemischt. Für mich ist es schon sehr schwierig, prinzipiell still zu sitzen. Aber ich bin auch ein sehr fauler Mensch, deshalb fällt es mir phasenweise dann auch wieder sehr leicht. Aber dann muss ich wieder losrennen. Und ich kann schwer immer nur an einem Ort sitzen. Also ich muss immer unterwegs sein. Und dann sitze ich gerne wieder irgendwo rum auf der Welt.
Kommen wir gleich zu auf die Frage, was Ihr größtes Talent sei, haben Sie gesagt, ein bisschen doch sehr bescheiden, Ihr größtes Talent sei Schlafen.
Ja.
Aber jetzt kommt der wichtige Zusatz, der geht so, aber das Talent kommt mir langsam abhanden.
Ja, ich bin leider relativ schlaflos geworden. Das hat einfach mit zunehmendem Alter wohl zu tun und mit Vererbung. Mein Vater ist ein sehr schlafloser Mensch immer gewesen. Aber ich bemühe mich weiter.
Sie sprechen von Ihrem Vater, Sie sind in Hannover geboren, 1955, Tochter eines Arztes. Ihr Onkel war ein Altphilologe, Heinrich Dörrie, der sich mit, glaube ich, mit Platon sehr beschäftigt hat. War das ein intellektuelles Elternhaus?
Gemischt, glaube ich. Es war sehr praktisch natürlich, weil mein Vater Arzt war und meine Mutter eben auch. Und Ärzte sind ja auch bis zu einem gewissen Grad Handwerker. Und gleichzeitig gab es eben diese große Liebe zur Literatur und auch wirklich so dieses klassische Bildungsideal, humanistische Bildung. Mein Vater hat mich schon sehr geschubst, Griechisch in der Schule zu nehmen, was ich nicht wollte, wofür ich ihm aber dann doch eigentlich immer sehr dankbar gewesen bin.
Später dann sind Sie aufgebrochen nach New York und hatten offensichtlich wenig Geld, dazu kommen wir später noch. War das so ein Haushalt, wo man gesagt hat, man hält die Tochter kurz, aber Geld für Bücher und Theater gibt es immer?
Geld für Bücher gab es schon immer, aber es waren halt vier Geschwister und es war vollkommen klar, dass das nicht für vier ausreicht, wenn jeder jetzt endlos lange studiert oder auch ohne Unterstützung ins Ausland geht. Das ging nicht. Also es war schon immer klar, man muss schauen, dass es gerecht verteilt bleibt und jeder muss schauen, dass er auch relativ schnell dann fertig ist und Geld verdient.
Das doch. Sie erwähnen Ihre Geschwister, als Sie 3 Jahre alt waren, bekam Ihre Mutter Zwillinge. Und Sie haben sehr früh angefangen, diese Geschwister, diese jüngeren Geschwister zu inszenieren. Und wie mir scheint, auch sehr brachial oder sagen wir mal autoritär.
Naja, ich war 6 und die waren 3, ja, klar.
Naja, Sie haben das so beschrieben mal, ich sagte Ihnen, also den Geschwistern, also, Zitat, Doris Dörrie, ich sage jetzt, ach, hätten wir doch ein Kind. Aber Sie waren so verschüchtert, dass Sie immer genau meine Worte wiederholten und sagten, ich sage jetzt, ach, hätten wir doch ein Kind. Und dann haben Sie einfach geprügelt, dann haben die geweint und das Weinen haben Sie gebraucht für Ihre
Inszenierung. Ja, da habe ich gemerkt, wie man das so macht mit Regie.
Ja.
Ohrfeigen helfen. Nein, aber das habe ich neulich nochmal beschrieben in der Leipziger Poetikvorlesung, die ich gehalten habe, dass das schon, glaube ich, für mich so der Grund fürs Erzählen war, also so verstoßen zu werden. Natürlich nicht wirklich von meiner Mutter verstoßen worden bin ich da auf gar keinen Fall, aber ich habe mich so gefühlt und ich habe mir daraus so eine Geschichte gestrickt, wie ja jeder so seine Lebensgeschichte strickt, dass ich von da an eben so ein bisschen außen vor war. Also ich war plötzlich der Beobachter. Ich konnte eben zuschauen, wie diese kleinen Geschwister, die aus meiner Sicht natürlich wahnsinnig dumm waren, weil die auch nicht sprechen konnten und spielen konnte man mit ihnen auch nicht. Man konnte eigentlich gar nichts mit ihnen anstellen. Aber wie die eben so süß waren und wie alle Leute sie auch so hinreißend fanden, weil es eben wirklich wunderhübsche Zwillinge waren. Und diese Position, ich glaube, die legt sich schon relativ früh fest, ob man eher beobachtet oder ob man so zufrieden mittendrin ist. Und zufrieden mittendrin war ich eigentlich nie.
Nie.
Sondern ich war immer eher dann, ja, die Beobachterin, die aber auch einen großen Spaß entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, inzwischen mein Haupttalent, nicht mehr schlafen, sondern das Flanieren. Also ich betrachte mich heute mehr als flanös, als Schläferin.
Der große, leider verstorbene Schauspieler Wolfgang Kieling und die wunderbare Elke Heidenreich haben eine Sache gemeinsam. Sie haben die Literatur entdeckt über die Buchstabensuppe.
Ah ja.
Und mein Eindruck ist, dass die Literatur für Sie sehr früh, und zwar eben schon als Kind, vielleicht nicht über eine Buchstabensuppe und auch nicht über russisch Brot, eine Fluchtburg war oder ein Fluchtpunkt. Beobachte ich das richtig?
Ja, sicherlich. Aber es war eben auch dieses Wunder, als ich gemerkt habe, dass man mit diesen 26 Buchstaben tatsächlich Welten entstehen lassen kann. Und dann aber auch sich in diese Welten reinbegeben kann durch die Literatur. Und wir hatten keinen Fernseher. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
Aha.
Abends wurde gelesen. Die ganze Familie hat abends gelesen.
Aber wir sprechen dann über doch ein intellektuelles Elternhaus.
Ja, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen diesen Begriff intellektuell, weil ich auch bis heute nicht so genau weiß, was das eigentlich sein soll. Gebildet, ja. Intellektuell ist nochmal was anderes. Also es ist auch, finde ich, zum großen Teil das Angeben damit, dass man etwas begrifflich fast. Das meine ich nicht, überhaupt nicht, sondern es war einfach dieser große Genuss, den meine Eltern schon sehr auch uns Kindern vermittelt haben, durch die Literatur in andere Welten gelangen zu können und auch so diese Menschheitsgeschichte durch die Literatur zu begreifen. Das haben sie uns sehr, sehr klar beigebracht.
Sie hatten keinen Fernseher als Kind, aber Ihr Traummann war Pierre Brice. Das setzt aber voraus, dass man Ihnen den Zugang zum Kino erlaubt hat.
Naja, klar. Meine Eltern sind wenig ins Kino gegangen, weil sie so wenig Zeit hatten mit 4 Kindern und mit ihren Berufen. Aber ich durfte eben mit meinem Vater zum Beispiel in Winnetou gehen. Und das war für mich wirklich ein irrsinniges Erlebnis, weil es auch noch in einem Hochhaus stattfand. Da war das Kino in Hannover im Hochhaus und es war für mich ganz oben in den Wolken. Ich glaube, es hat so 6 Stockwerke, dieses Haus, aber es war irrsinnig hoch. Und das hat mich tief beeindruckt. Und eben aber auch Fernseherlebnisse bei einer Tante, die wir, glaube ich, alle 3-4 Wochen besucht haben, Tante Hildchen, und die hatte auch einen Fernseher. Da lief zwar immer nur der blaue Bock, aber auch das fand ich als Kind faszinierend.
Na, Heinz Schenk hat eine späte Karriere gemacht, noch als ein ganz ordentlicher Schauspieler, und hat sehr viel Eigenhumor auch.
Und einen tollen Film gemacht mit Harpe Kerkeling.
Sprechen wir über Heimat. Sie haben bereits an anderer Stelle öffentlich über Heimat gesprochen und haben da gesagt, die Fußgängerzone in Hannover sei deutsche Realität. Ich glaube, die heißt Röpke.
Kröpke.
Kröpke. Mhm. Das sei deutsche Realität per Definition.
Ja, es ist seltsamerweise etwas, was ich überall in Japan dann wiederentdeckt habe und was dann auch so ein seltsames Heimatgefühl ausgelöst hat. Es hat natürlich sehr stark mit der Zerstörung zu tun durch den Zweiten Weltkrieg und diesem schnellen Wiederaufbau, wo auf Schönheit nicht so viel Rücksicht genommen werden konnte und was auch so eine Zerrissenheit ausdrückt, also ganz, ganz optisch auch darstellt, was genauso in Japan ist. Also dieser Beton und dieses Zerrissensein zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Tradition und Moderne, das ist in Hannover genauso wie in Fukuoka zum Beispiel.
Sie haben seit dem 4. Lebensjahr gewusst, dass Sie sterben werden.
Ja, diesen Moment, an den kann ich mich sehr genau erinnern. Da bin ich eines Nachmittags wirklich aufgewacht aus dem Nachmittagsschlaf, den ich anscheinend mit 4 noch gemacht habe, und habe das plötzlich begriffen und habe mich nie wieder davon erholt.
Das heißt, Sie wissen um die Kostbarkeit des Lebens?
Ja, das hat natürlich schon auch mit meinem Elternhaus zu tun, mit dieser Nähe zu Krankheit und Tod, wenn die Eltern Ärzte sind. Das begreift man schon sehr genau als Kind.
Ja.
Und sich davon auch immer bedroht zu fühlen, das war ein Gefühl, das habe ich sehr früh gehabt, weil es natürlich in diesen Gesprächen zwischen den Eltern, die wir nicht wirklich verstanden haben, immer oder sehr oft um lebensbedrohliche Situationen von Patienten ging.
Wenn ein Kind Angst hat, sucht es Heimat. Sie haben mal gesagt, dass für Sie die deutsche Sprache die Heimat sei. Gibt es einen Zusammenhang, dass Sie, sagen wir mal, die Furcht vor dem Tod auf der einen Seite kompensiert haben mit einer, vielleicht ist Flucht zu pathetisch, aber mit einer Zuwendung in die Literatur, die Ihnen einen gewissen Schutz geboten hat?
Ja, das habe ich, glaube ich, auch relativ früh verstanden, dass das wirkliche Blut und das wirkliche Leid für mich zu viel waren. Also dafür hatte ich zu schwache Nerven. Mhm. Aber das erzählte Leid und das erzählte Blut, konnte ich besser verkraften. Mhm. Das ist auch immer eine Frage, was man selber verkraftet. Und natürlich aber auch diese Sehnsucht durch das Erzählen, fast so, ja, gewappnet zu sein, was natürlich nicht funktioniert. Aber ich glaube schon, dass wir uns gegenseitig erzählen, um uns auch weniger zu fürchten. Also es ist wirklich so ein Pfeifen im Dunkeln, was das Erzählen, glaube ich, auch ist. Und egal, ob mir jetzt erzählt wird oder ob ich selber erzähle, diese Funktion hat mich daran auch immer angezogen, also dieses Pfeifen im Dunkeln.
Solange man erzählt, stirbt man nicht.
Ja, aber auch von den anderen zu hören, wie die das so machen mit dem Leben. Und das ist wirklich erstmal so ganz einfach, die Geschichte von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Der hat seltsamerweise keine Angst und lernt sie dann trotzdem. Aber unsere normale Situation ist ja, dass wir alle Angst haben und versuchen irgendwie rauszubekommen, wie machen das die anderen denn eigentlich? Wie kriegen die das hin? Denen ja auch ständig bedrohliche Dinge passieren. Und das ist etwas, was mich bis heute auch fasziniert und fesselt und auch nicht loslässt. Wie machen die anderen das mit dem Leben, was ja nie gut ausgeht?
Der Tod kommt immer. Mhm. Sie haben auf die Eingangsfrage, die ich zitiert habe, können Sie das einfach mal gar nichts machen, gesagt. An anderer Stelle, die lustige Sinnlosigkeit scheint mir zu kurz zu kommen. Sinnloses Zusammensein wird abgeschafft. Und jetzt kommt's: endloses Mittagessen in Frankreich. Stundenlanges Rumliegen nachmittags in Spanien. Kann es sein, dass ärmere Länder mehr genießen als wir?
Ja, natürlich. Einmal ist es die größere Armut, aber es ist natürlich auch etwas, was kulturell gewachsen ist. Ja. Und wo jeder noch zu verstehen scheint, dass das ganz, ganz wichtig ist, zusammen rumzusitzen und nicht alles auf seinen Nutzen hin zu überprüfen. Dass wir immer schauen, was bringt es mir und kann ich das verwerten? Und das, glaube ich, nimmt uns sehr viel von unserem Menschsein. Ich glaube sehr an dieses sinnlose Rumsitzen. Aber ich merke eben, wie schwer das geworden ist. Also einfach mal meine Freundin zusammenzutrommeln, um sinnlos rumzusitzen, ist wahnsinnig schwer geworden, weil alle so wahnsinnig geschäftig immer sind.
Ja, ja.
Mich eingeschlossen. Ich habe auch dauernd irgendwas, was dann aber vielleicht gar nicht so wichtig ist.
Da sprechen wir gleich drüber. Ein Freund sagte übrigens gerade zu mir, ich rufe manchmal Menschen ohne Grund an und sie sind dann immer furchtbar irritiert.
Das gibt's gar nicht mehr. Das Telefon klingelt ja eigentlich auch kaum noch, weil man alles über Mails und WhatsApps erledigt.
Ja.
Weil man niemanden stören will, weil man genau weiß, der ist wahnsinnig busy, busy, busy.
Ein Regisseur arbeitet mit Licht, er arbeitet mit Ton, aber er arbeitet auch mit Musik. Gab es in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend einen Song, wo Sie sagen, der wird mich die nächsten Jahrzehnte begleiten?
I can't get no satisfaction.
Gut.
Da habe ich meine Mutter gefragt, was heißt denn das eigentlich? Und sie stand am Kühlschrank, das weiß ich noch, und gesagt, dafür bist du zu jung. Und natürlich hatte dieser Satz den Effekt, dass ich mich wahnsinnig dafür interessiert habe, was die da eigentlich singen.
Aber gewünscht, es ist ja gut, da braucht man Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast 3 Songs mitbringt. Gewünscht haben Sie sich diesen Stones-Song nicht?
Nein, weil es eigentlich später anfing, so meine komplette Identifikation mit Musik. Vorher war es Begeisterung und dann war es Identifikation wirklich mit Patti Smith hier in München. Und von da an war sie meine Heldin und ist es eigentlich auch noch geblieben. Ich habe sie gerade erst vor 2 Jahren wieder gesehen und dann war sie auf der Berlinale, da habe ich sogar mal mit ihr geredet. Und ja, das ist schon wirklich so eine
Ach, das will ich vorher noch wissen.
Und wenn Zeitgenossin man
mit,
geworden.
Wenn man mit Patti Smith redet, was für eine Persönlichkeit kommt einem da entgegen? Was für eine Stimmung? Was für eine...
Naja, so wie viele im Showbusiness. Sehr, sehr schüchtern. Was ich gut verstehen kann, weil ich auch sehr schüchtern bin.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, part of thieves. wild cord in my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.
Wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendwo fremd bin, dann bin ich zu Hause, sagt Doris Dörrie, die heute bei meiner Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist. Ich freue mich sehr. Das heißt, der Weg ist immer der Zustand des Wohlgefühls und das Ankommen immer ein Zustand von Melancholie und Nervosität?
Nein. Nein, es ist eher das Fremdsein. Mhm. Ich bin sehr, sehr gerne fremd. Denn dann komme ich zu mir.
Ich kenne keine Regisseurin, die sich so mit Japan auseinandergesetzt hat, keinen Filmschaffenden wie Sie. Ist Ihnen Japan immer noch fremd oder ist es ein bisschen begreifbarer geworden?
Nein, es ist immer noch fremd und manchmal wird es fremder, als ich gedacht hätte. Also bei meinem letzten Film, Grüße aus Fukushima, da war es nochmal wieder sehr, sehr fremd. Es ist erstaunlich, wie sehr sich dieses Land auch immer wieder von einem zurückzieht, wenn man glaubt, man hat es begriffen.
In diesem Film hat mich die Hauptdarstellerin Rosalie Thomas sehr beeindruckt. Wie gelingt es Ihnen, einen deutschen Zugang zu finden, wenn Sie ein Thema haben in diesem Land? Ist es ja nur von einer gewissen Relevanz für ein deutsches Publikum, wenn es eine deutsche Annäherung gibt, thematisch. Wie gelingt Ihnen das?
Indem ich damit sehr autobiografisch umgehe. Also diese Rolle von der Marie, der jungen Deutschen, die nach Japan fährt, um da irgendwie zu helfen in der Katastrophenzone, das bin natürlich auch zum großen Teil ich. Mhm. Also ich bin auch immer zu groß für dieses Land. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe trotzdem sehr direkten und auch klaren und herzlichen Kontakt. Damit fange ich dann an. Also ich kann nur aus meiner Perspektive erzählen. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre ich die ultimative Japan-Expertin und könnte Geschichten aus Japan heraus erzählen. Das würde ich mir nie anmaßen. Also es ist immer diese fremde Perspektive, mit der ich da arbeite.
Wir sprachen bereits über Ihr frühes Wissen um den Tod und dieser Film hat ja unmittelbar mit Tod zu tun, weil es geht um die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Gehen Japaner aus Ihrer Sicht anders mit Trauer um, als wir Europäer es tun?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich habe ja auch in Mexiko einen Film gemacht und darüber geschrieben, über den Tag der Toten, über den Umgang der Mexikaner mit dem Tod. Ich glaube, dass die Gefühle überall gleich sind. Es ist überall fühlt sich Trauer gleich an. Was man dann an ritueller Bewältigung zur Verfügung hat, um damit umzugehen, das unterscheidet sich sehr stark. Und in Japan ist es sicherlich so, dass durch den buddhistisch-hinduistischen Hintergrund das Leiden an sich eine größere Akzeptanz hat. Also diese erste noble Wahrheit von Buddha, das Leben ist Leiden, das ist in Japan schon sehr viel klarer auch. Oder jeder scheint es doch tiefer begriffen zu haben als bei uns, wo wir immer so tun wollen, als gäbe es das nicht. Als müsste man sich davon fernhalten, um nicht angesteckt zu werden, so ungefähr vom Leiden. Das ist schon ein Unterschied.
Der Buddha sagt ja auch, oder er rät, dass wir die Welt auf uns wirken lassen sollten. Nun sind Sie ja in Ihrem Beruf jemand, der die Welt gestaltet.
Naja, da habe ich jetzt mir doch über die Jahre ein kompliziertes System angeeignet, was diese beiden Dinge zusammenbringt. Ja klar, ich bin diejenige, die sich die Geschichten ausdenkt und die sie dann auch inszeniert. Gleichzeitig versuche ich aber eben auch diesen Raum zu schaffen, dass Dinge auch wieder entstehen können. Und das funktioniert ziemlich gut. Also ich versuche dann auch der Wirklichkeit Gelegenheit zu geben, in die Fiktion hineinzukommen, also in diesem Film dann auch Platz zu nehmen. Und jetzt an dem Beispiel von Fukushima ist es so, dass da die wirklichen Bewohner der Notunterkünfte mitspielen, dass ein wirklicher Abt auftaucht von einem buddhistischen Tempel, dass es an den echten Orten spielt und dass man das schon sehr, sehr genau auch spürt als Zuschauer, dass das jetzt nicht alles Make-Believe ist, sondern dass es da dann auch um das echte, wirkliche geht. Bei Kirschblüten war das ähnlich. Mhm. Das habe ich jetzt in fast allen Filmen seit meinem ersten Film auf diese Art Erleuchtung garantiert so gemacht. Den habe ich damals in einem Kloster gedreht in Japan und das war der Anfang von dieser dokumentarisch-fiktiven Form.
In Ihrem Lieblingsfilm von Akira Kurosawa, dem Großmeister des japanischen Films, geht es um einen Beamten, der in der Stadtverwaltung ist, der eine todbringende Diagnose bekommt, eine Krankheit, der aber noch einmal etwas Sinnvolles tun möchte und der einer Bürgerinitiative hilft, wenn man so will, die sich um die Errichtung eines Spielplatzes kümmert und er will sie unterstützen, weil damit wenigstens irgendetwas bleibt von seinem Leben. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja, genau.
So einigermaßen.
Ja, ja.
Warum ist das Ihr Lieblingsfilm?
Weil er wirklich das Leiden sehr eindrücklich schildert, was der Mensch an sich hat, dass er nur sehr kurz auf dieser Welt ist und dass er natürlich letzten Endes sehr bedeutungslos ist. Und dieser Bürokrat, das ist eine große Kritik auch an der japanischen Bürokratie, begreift, dass es nicht darum geht, irgendwelche Formulare irgendwann mal abzustempeln, sondern um eine kleine, sehr kleine Aktion geht. Um eine wirklich winzige soziale Interaktion. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass er jetzt der Menschheit etwas großartig Gutes tut. Ein paar Kinder bekommen eine Rutsche, mehr als eine Schaukel. Da gibt es diese großartige Szene, wo er im Schnee dann auf der Schaukel sitzt. Alleine sitzt er auf dieser Schaukel und schneit und er singt ein sehr altes japanisches Lied. Aber er für sich ist zum Menschen geworden.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass jeder Gast sich drei Songs mitbringt. Welche Rolle spielt Bob Dylan und vor allem, welche Rolle spielt Changing of the Guards für Sie?
Ach, mit Bob Dylan habe ich natürlich eine lange Geschichte, wie fast jeder. Es gab dann, ach, ich weiß das Datum gar nicht mehr so genau, war es 78, 79, 80, gab es ein großes, großes Konzert in Nürnberg, wo alle Freunde hinfuhren und eben auch mein Freund. Und ich habe mich damals wirklich standhaft geweigert, weil Bob Dylan eben in Nürnberg in der doch historisch sehr belasteten, großen, wie soll man es nennen, es ist eine Arena oder ein...
Ja, eine sehr völkische Architektur immer
genau.
noch.
Und da trat eben Bob Dylan auf und da habe ich mich wirklich sehr, sehr drüber aufgeregt und bin eben auch nicht mitgefahren und erinnere mich bis heute daran, wie ich dann allein zu Hause saß und nicht so sicher war, ob ich es jetzt bereue oder ob ich auch stolz darauf bin, dass ich das verweigert habe. Und habe dann aber, während die anderen beim Live-Konzert waren, Changing of the Guards gehört.
Dylan, der hatte übrigens einen berühmten Gestalter seiner, nicht aller seiner Plattencover, aber einiger. Und das war Milton Glaser. Und Milton Glaser hat 1968 den New Yorker gegründet. Das ist nach wie vor die Zeitung, die Zeitschrift, die Sie, das Magazin, muss man sagen, das Sie begleitet.
Ja, ich lese es mit religiöser Inbrunst, inzwischen digital, weil sich meine Familie darüber beschwert hat, dass ich keinen einzigen New Yorker der letzten, weiß nicht, 25 Jahre wegwerfe. Und das nimmt einfach Überhand. Und jetzt darf ich ihn nicht mehr als Papier lesen.
Ich habe es vorhin erwähnt, 1974 sind Sie gerade 18-jährig nach New York gegangen, nach Amerika gegangen. Sie hatten für eine junge Regisseurin sehr schnell, vor allen Dingen für eine deutsche junge Regisseurin, sehr schnell die Aufmerksamkeit Amerikas. Ihr erster Film in Amerika, glaube ich, war Mitten ins Herz.
Ja.
Der dort. Es scheint mir ganz bezeichnend zu sein für Ihre Persönlichkeit, dass Sie sich für die Premiere einen Boxermantel gekauft haben. Ist das Ausdruck einer kämpferischen Attitüde?
Ja, sicherlich, aber das war natürlich auch immer so ein bisschen Posing, weil die einfach wahnsinnig cool aussahen, diese Boxermäntel, und man bekam sie nur in Amerika. Damals war das ja noch so schön, dass man manche Dinge nur an einem Ort bekam und sonst nirgendwo. Und es war halt einfach cool. Es war wahnsinnig cool. Ich hatte auch immer diese Boxerstiefel an dazu. Und es war einfach so ein Outfit, was ich mir ausgedacht hatte.
Sie haben ja, wenn Sie das Studio hier betreten, dann kommt eine um sich selbst wissende Frau rein. Eine, die, glaube ich, um Optimismus bemüht ist. Das ist zumindest mein oberflächlicher Eindruck. Und der Eindruck kann nur oberflächlich sein bei so einer so flüchtigen Begegnung. Aber Sie haben immer wieder auch Schicksalsschläge zu ertragen gehabt. Allen voran der Tod Ihres ersten Ehemannes oder Ihres Ehemannes Helge Weintler. Vielleicht, wenn jemand nicht ganz im Film, der Filmgeschichte so zu Hause ist. Helge Weintler war ein bedeutender Kameramann, hat, bevor er mit Ihnen gearbeitet hat, auch mit Peter F. Brinkmann gearbeitet. Meine Lieblingskomödie aus dieser Zeit, Theo gegen den Rest der Welt, hat er fotografiert, aber auch den Schneemann. Hat mit Gabi Kubach gearbeitet.
Viel mit Dominik Graf.
Viel mit Dominik Graf. Was mich beeindruckt, auf die Frage, werden Sie oft an ihn erinnert, haben Sie geantwortet, immer wenn ich Licht sehe, also gestaltetes Licht sehe, denn das ist die Ausdrucksform des Kameramanns, das Licht, man sagt ja auch der lichtsetzende Kameramann. Aber wenn dem so ist, Frau Dörrie, werden Sie ja immer an ihn erinnert, weil Licht ist immer um Sie rum.
Ja, so ist es auch, ja.
Amerika hat eine große Rolle gespielt, auch in dieser Liebe, denn Sie haben in Neumexiko geheiratet.
Bei den Navajos, ja.
Warum gerade bei denen?
Ja, das ist auch eigentlich so ein deutsches Ding, wegen Winnetou, weil die Deutschen und die Indianer eben, glaube ich, wirklich durch Karl May so eine seltsame Nähe haben. Kein Indianer in Amerika hat jemals von Winnetou gehört oder von Karl May. Also das kommt denen immer auch ein bisschen rätselhaft vor. Inzwischen haben die sich daran gewöhnt, dass immer die Deutschen kommen. Und jetzt gibt es Standing Rock und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss unbedingt nach Standing Rock. Da protestieren jetzt verschiedene Stämme gegen die Verlegung einer Pipeline durch ihr Reservat und auch durch wirklich alte Begräbnisfelder. Und es ist ein Kampf, der da entflammt ist, der auf wirklich seltsame Art und Weise nochmal zeigt, wie vehement die Interessen der Ölindustrie und auch des Kapitals gegen die Ureinwohner da immer noch gefochten wird. Immer wieder und immer noch. Standing Rock.
Bei Ihren Filmen fällt mir freilich nicht immer, aber doch sehr häufig auf, dass Sie eine gesellschaftliche Position beziehen.
Ja,
zu einem Thema.
Alles immer politische Filme gewesen, ja.
Sie lehren nun an der HFF, an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Haben Sie den Eindruck, dass junge Studenten, denen Sie Drehbuch lehren oder auch Regie lehren, dass Sie diesen gesellschaftlichen Ansatz noch haben?
Also das, was ich da beobachte, ist, dass doch die Distanz sehr groß geworden ist und dass insgesamt die Studenten sich doch eher fürchten vor dem direkten Kontakt. Also ich habe sie dann so zwangsverpflichtet, zum Beispiel in einem Seminar, da mussten sie dann wirklich Klamotten sortieren für die Flüchtlinge, damit sie einfach Kontakt auch zu Themen bekommen, die erzählt werden müssen. Und sich da zurückzuziehen in eher sichere Räume, also dieses Thema der Sicherheit spielt eine große Rolle. Und natürlich ist man hinter dem Computer erstmal sehr viel sicherer, als wenn man sich rauswagt. Da gibt es nun auch andere, die da ganz anders drauf sind. Aber in der Mehrheit ist es schon so, dass die Sicherheit die größte Rolle spielt. Also ich glaube, dass da auch eine große Gefahr liegt, wenn wir aufhören, miteinander direkt zu kommunizieren und da dann aber auch Streit aushalten und Kompromisse versuchen zu finden im direkten Miteinander, ist das was anderes, als wenn wir uns in unsere Blase begeben, die uns immer nur das zurückspielt, was uns eh schon gefällt. Und das sehe ich schon als großes Problem.
Jetzt unterrichten Sie ja Studentinnen und Studenten und Sie haben immer wieder Position bezogen, wie unterschiedlich Männer und Frauen im Berufsleben sind oder seien. Sie sagen, korrigieren Sie mich oder ergänzen Sie mich, wenn ich das falsch sage, dass Männer vielleicht spielerischer mit Konflikten umgehen, aber letztlich auch feiger?
Ja, Männer sind es erstmal sehr viel mehr gewöhnt, abgewiesen zu werden. Das fängt mit dem ersten Flirt an, mit dem ersten Mal fragen, gehst du mit mir oder was immer, um dann einen Korb zu bekommen. Das ist eine männliche Erfahrung, die Frauen so nicht haben.
Das ist ein interessanter Gedanke und das stellt fürs Leben.
Das stellt fürs Leben. Es erstmal sich zu trauen und wenn die dann sagt, nee, dann hat man eben Pech gehabt. Das machen Frauen nicht so, sondern wir schlagen es zu, wenn wir uns relativ sicher sind, dass das auch funktioniert. Und das ist im Beruf dann eher hinderlich. Also immer das Risiko auch einzugehen, dass man eine Schlappe erleidet oder dass man daran scheitert, das ist schon sehr wichtig. Das muss man auch üben, das muss man lernen.
Das hieß aber in der Verlängerung Ihres Gedankens, dass Männer, die besonders aus der Frauenperspektive unattraktiv sind, also viele Körbe bekommen haben, im Beruf dann später Anlass zum Optimismus geben.
Ja, da müssten wir jetzt mal nachdenken und uns mal so Exemplare vorknöpfen. Das könnte gut sein, oder? Wenn wir uns mal so erfolgreiche Männer anschauen. Die attraktivsten sind das meistens nicht.
Muss jetzt nachdenken. Sie erleben mich in einer fraglos zögerlichen Haltung. Sind Sie eigentlich für die Frauenquote?
Ich habe da zähneknirschend eingewilligt mitzumachen, weil ich das nicht verantworten kann sonst. Also ich bilde mehr als 50% Frauen aus im Drehbuch Creative Writing Studiengang und am Ende arbeiten nur 15% als Regisseurinnen und Autorinnen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Also das müssen wir ändern, denn es ist eine ganz einfache Frage der Gleichberechtigung und der Gerechtigkeit. Und wenn wir es nicht von alleine hinkriegen, dann brauchen wir sowas Blödes wie die Quote.
Gerald Goffin war einer der großen Songschreiber Amerikas. Er war lange mit Carole King verheiratet und wir haben ja immer über Leben und Tod gesprochen. Er ist vor gar nicht langer Zeit gestorben, vor 2 Jahren. Und er hat 1975 einen Song geschrieben, hat er ihn, glaube ich, früher, aber 1975 hat einer seiner Songs Rod Stewart gesungen. Und es ist gut, da braucht man mehr Burkhards Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song kommt. Und das ist heute It's Not the Spotlight von Gerald Goffin.
Shining down on me, I don't have to tell ya what a welcome it will be. I felt the light before, but I let it slip away. But I still keep on believing what it'll come back someday. It's not the spotlight, it's not the camera light, it's not the street lights of some old street of dreams. It ain't the moonlight, not even the sunlight.
Rod Stewart, It's Not the Spotlight. Doris Dörrier ist bei mir zu Gast bei Mayer Burkhards Frauengeschichten. Wir gehen nochmal in Ihre Jugend, was mich tief beeindruckt hat. Sie haben sich immer mal wieder und auch gerne geprügelt.
Ja, früher.
Sie haben, früher, ja, früher. Aber ich meine die Frage auch nicht oberflächlich, sondern das ist ja schon, das sagt ja etwas aus, wenn Sie Neonazis verprügelt haben, wenn Sie Bauarbeiter verprügelt haben, die eine damals junge Frau provozieren wollten und ihr eine tote Taube aufs Auto gelegt haben.
Das klingt so, als hätte ich da gewonnen. Das habe ich nicht. Also ich habe dann auch schwer was abgekriegt.
Naja gut, aber man muss ja für Mut nicht belohnt werden. Dann wären ja alle mutig. Also Sie sind ja zunächst mal mutig und couragiert daran gegangen.
Aber auch mit der Portion Dummheit. Denn ich habe dann schon irgendwann kapiert, dass wenn Männer wirklich zurückschlagen, dass das dann nicht so schön aussieht. Also es gibt bei Männern schon bis zu einem gewissen Grad so eine Art Tötungshemmung, so eine Hemmung auch Frauen wirklich zu schlagen. Aber wenn die dann wegfällt, wenn sie dann richtig zuschlagen, dann hat man als Frau auch schlechte Karten. Das habe ich dann zum Glück auch irgendwann begriffen.
Else Lasker Schüler, die große Dichterin aus Wuppertal, hat ihrem jüngeren Lebenspartner Gottfried Benn gesagt, die wichtigste Charaktereigenschaft, die der Mensch haben kann, ist Mut. Denn eine andere ist Ehrlichkeit, man braucht auch Mut zur Ehrlichkeit. Sind Sie in dem Sinne mutig, dass Sie Ihre Ängste gelernt haben zu überwinden, immer wieder?
Das weiß ich gar nicht, aber dieses Prügeln kam aus diesem Gefühl der absoluten Gleichheit heraus. Ich habe das nicht einsehen wollen, dass ich als Frau nicht dazwischen gehen kann, wenn Männer sich blöd verhalten. Also ich habe das vollkommen vergessen und das habe ich immer wieder vergessen. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür gewesen, warum ich nicht so wirklich Probleme bekommen habe jemals im Beruf, weil ich eine Frau bin. Nee. Das ist mir nie bewusst gewesen, dass es da eine Ungleichheit überhaupt geben könnte. Und das hat weniger mit Mut zu tun, als mit einer gewissen, ja, fast gesunden Ignoranz der Nichtgleichberechtigung.
Empfinde ich die Pole, zwischen denen ihr Leben immer so ein bisschen, wenn ich sagen darf, irrlichtert oder sich bewegt, richtig, wenn ich die Pole wie folgt benenne: Trost, Mut, Unbeirrbarkeit, Wissen um den Tod, aber auch ein großes Maß an Lust aufs Leben.
Ja, und auf Komik und Humor. Das betrachte ich als lebensrettend.
Sie gehen auch gerne shoppen.
Ich gehe wahnsinnig gerne shoppen, viel zu gerne.
Auch in Japan?
Ja, klar. Inzwischen habe ich mir auch das abgewöhnt, immer irgendwie wie eine Irre da Geschirr dann mit nach Hause zu schleppen. Aber auch Soßen oder selbst Reis oder alles, was mir dann so unterkommt, wo ich denke, ah, das ist so toll, das ist so besonders. Das muss ich denen zu Hause zeigen. Also es hat viel mit diesem ja, Mitschleppen und Zeigen zu tun oder Kochen dann. Oder
ich fand eine ganz hübsche Geschichte, dass Sie aufgrund einer Retrospektive Ihres Werkes, Ihrer Filme in China, dass sie dort dann alle Nationalküchen Chinas gleich sich...
Ja, aber nur, weil die Retrospektive verboten wurde.
Ach, das war
der
Grund.
Ich war eingeladen und sollte dann auch Reden halten und keiner dieser Filme lief, weil alle von der Zensur verboten worden waren. Und die Chinesen fanden das total normal, dass dann die Filme nicht laufen, aber man sie trotzdem einweiht, irgendwie diese Retrospektive. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt will ich kochen lernen. Für jeden Tag, wo der Film gelaufen wäre, will ich einen Kochkurs haben. Fanden die Chinesen auch total in Ordnung. Dann habe ich kochen gelernt.
Und das darf ich mir wie folgt vorstellen. Das heißt, wie viele Filme wurden verboten?
6.
Das heißt, Sie haben 6 verschiedene chinesische Nationalküchen gelernt?
Ja, und auch von Provinzen, von denen ich nie gehört hatte zuvor. Also zum Beispiel, wie man in Yunnan kocht, zum Beispiel. Das hatte ich vorher noch nie gegessen und auch nie gekocht. Also es war hochinteressant. Ich muss fast sagen, und mein Mann hat sich auch sehr darüber gefreut, dass die Zensurbehörde so streng war und alle Filme verboten hatte. Aber natürlich ist es eigentlich eine Katastrophe. Und die Zensur in China wird auch immer schlimmer und immer strenger und immer ja, rigider. Und es interessiert uns auch nicht so wirklich in Europa, was im Land dann wirklich passiert.
Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, hat neulich in einem Aufsatz gesagt, es fehlt die Empörung der bürgerlichen Mitte.
Ja, sicherlich, ganz bestimmt. Nur ist die Empörung eben auch wahnsinnig anstrengend. Ich war jetzt hier so oft demonstrieren gegen Pegida und irgendwann wird es einem dann wirklich auch mal zu kalt oder man hat auch einfach keine Lust mehr, weil man immer da steht wie der letzte Depp und versucht dagegen zu halten. Und die anderen halt auch, die größeren Deppen, sicherlich die größeren Deppen, finde ich, dastehen und auch immer dasselbe machen. Und man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie ein Dialog noch möglich ist oder irgendwas weitergeht in diesem Protest. Also das finde ich im Moment doch auch sehr bedenklich, weil ich auch denke, wie Sie, die Mitte muss sich empören. Wir müssen zusammen auch wieder Formen von Protest finden. Der muss wieder lebendiger sein und auch attraktiver sein, der Protest. Es war mal sehr attraktiv, also 68 ist natürlich auch deshalb passiert, weil es wahnsinnig cool war, auf die Straße zu gehen und weil man da eben sich auch kennengelernt hat und die Liebe und 68 hatte sehr viel miteinander zu tun und so eine lustvolle Bewegung gegen Pegida, gegen die Rechten, gegen Populismus wünsche ich mir.
Haben Sie das Gefühl, dass unsere westlich beeinflussten Gesellschaften ermüdet sind?
Ja, das merke ich eben auch an mir, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Wie oft gehe ich dann demonstrieren? Gegen Pegida war ich irgendwie zwischen, weiß nicht, 12 und 15 Mal auf der Straße und irgendwann werde ich dann müde, ja. Das ist sicherlich ein Phänomen, was wir alle oder zum großen Teil im Moment haben und da müssen wir uns doch immer wieder jetzt am Schopf packen und uns aus dieser Lethargie reißen, denn es geht um sehr, sehr viel, um wahnsinnig viel im Moment. Deshalb müssen wir lustvoll demonstrieren. Ich weiß auch im Moment nicht so genau, wie das geht, aber das müssen wir wieder neu erfinden.
Oder einfach den Menschen ins Gedächtnis rufen, dass die Freiheiten, die wir haben, für diese Freiheiten sind Generationen vor uns gestorben.
Ja, das ist jetzt der dramatische Ansatz und der zieht aber nicht so gut, glaube ich. Ich glaube, was viel mehr zieht, ist, wenn es einfach Spaß macht, unsere Rechte zu verteidigen. Wenn wir darauf auch pochen, dass es mehr Spaß macht, frei zu sein, seine Meinung sagen zu können, Dinge machen zu können, die vielleicht nicht jedem gefallen. All dieses wirklich ja, lustvolle Potenzial nochmal versuchen auszuschöpfen oder zu erkunden.
Wir reden zum Abschluss des Gesprächs mit Doris Dörrie, die bei meiner Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist, nochmal über diese Doppelbegabung, die Sie haben. Sie inszenieren, und ich meine, Sie inszenieren ja nicht nur Filme, sie inszenieren auch Oper, sie haben Così fan tutte mit Daniel Barenboim inszeniert, sie haben Turandot mit Kent Nagano inszeniert, sie haben Rigoletto mit Zubin Mehta inszeniert, jeweils musikalische Leitung. Sie machen Filme, sie schreiben Bücher. Der große Vorteil an Büchern ist, dass diese Geschichten nichts kosten. Ein Film kostet sehr viel Geld, mhm, und eine Operninszenierung kostet auch recht viel Geld. Haben Sie erst einen Stoff und überlegen dann, aus dem mache ich einen Film oder ein Buch, je nach wirtschaftlicher Notwendigkeit oder nach dem Bedarf, nach wirtschaftlichem Bedarf? Oder gibt es von vornherein eine Entscheidung, das ist eine Erzählung und die wird nie verfilmt und etwas anderes, das wird ein Drehbuch, aber daraus wird nie ein Buch?
Ich bin da nicht so streng. Ich mache da gar nicht so große Trennungen von vornherein, sondern die Dinge entwickeln sich. Manche Charaktere, die ich erfinde, wollen unbedingt zum Film und dann wird es ein Drehbuch. Andere eher nicht und dann bleibt es Prosa. Bei manchen Themen weiß ich auch, das muss ein Film sein. Also zum Beispiel bei Fukushima, da stand ich in dieser Katastrophenzone und wusste, darüber will ich filmisch etwas erzählen. Das variiert aber sehr stark und ich fange viel an, wo ich nicht so recht weiß, wo das jetzt genau hingehen soll.
Interessant finde ich die Anekdote, dass Sie Kurzgeschichten geschrieben haben, um Drehbuchschreiben zu lernen.
Ja, Drehbuchschreiben wurde damals eben überhaupt nicht unterrichtet an der Filmhochschule und jeder sollte sich das irgendwie selber beibringen. Und ich habe das eben über den Weg der Kurzgeschichte versucht, weil ich in der Kurzgeschichte die Personen von innen beschreiben konnte, sie also innerlich kennenlernen konnte. Und das Drehbuch beschreibt ja immer sehr von außen. Und das hatte ich mir so als Form zugelegt. Und dann hat mich zum Glück irgendwann ein Verleger, der beste deutschsprachige Verleger überhaupt, Daniel Kehl vom Diogenes Verlag, gefragt, ob ich diese Geschichten veröffentlichen wollte. Und das war so der Anfang davon, dass ich Prosa und Drehbücher getrennt habe und dass er mich auch sehr stark ermuntert hat, es zu machen. Also wirklich zu schreiben, Literatur zu schreiben.
Sie haben ganz am Anfang des Gesprächs Ihren Vater, der Arzt war, beschrieben als einen Handwerker. Das ist ein Handwerksberuf, auch Arzt, was sicherlich richtig ist.
Ja, Handwerker deshalb, weil früher die Ärzte die Patienten noch angefasst haben, wirklich die Hand aufgelegt haben und wirklich geguckt haben, was ist mit dem los. Das hat eine große Rolle gespielt. Das hat auch etwas sehr Beruhigendes, wenn ein guter Arzt einen wirklich anfasst und schaut, was ist jetzt los mit diesem Körper. Inzwischen ist das ja eher so, dass man dann zum CT oder MRT geschickt wird.
Gerätemedizin.
Aber im Ursprung hat Arztsein sehr viel mit Händen zu tun und mit Handwerk zu tun.
In diesem Sinne, Drehbuch schreiben, ist das, oder das Schreiben generell, ist das ein Handwerk?
Ja, das habe ich aus Amerika damals mitgebracht. Das hat mich sehr beeindruckt, dass vieles in Amerika als Handwerk betrachtet wird, was bei uns als Geniestreich oder Kunst gesehen wird, was man nicht erlernen kann. Und da gehört das Schreiben immer noch bei uns dazu, dass man denkt, naja, man ist entweder Thomas Mann oder man ist es nicht. Und diesen Ansatz, diesen amerikanischen Ansatz, alles bis zu einem bestimmten Grad auch erlernen zu können, finde ich einen sehr positiven Ansatz. Und das Drehbuchschreiben ist ja letzten Endes eine Gebrauchsanweisung. Da kann man vieles auch wirklich lernen. Am Ende braucht man auch Talent, aber das braucht man lange nicht so viel wie das Handwerk, glaube ich.
Der Verleger Kurt Wolf, der Verleger von Franz Kafka war, der hat mal gesagt, es gibt Verleger, die Bücher machen, die Leser lesen wollen und es gibt Verleger, die Bücher machen, die Leser lesen sollen. Und er fühlte sich natürlich der letzten Kategorie verbunden. Machen Sie Filme?
Diogenes ist genau das andere. Bücher, die Leser lesen wollen. Das war immer das Credo vom Diogenes Verlag und das entspricht mir auch sehr, dass man etwas macht, weil es auch Spaß macht. Und dieses Sollen ist natürlich sehr didaktisch und sehr, ja, vielleicht auch wieder sehr deutsch. Du sollst das lesen. Bei mir ist die Reaktion immer sofort, nee, ich soll gar nichts. Bücher, die sie lesen müssen, da denke ich immer, nö, ich muss gar nichts.
Und nur so ist es zu erklären, dass Sie immer wieder sagen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen sollte nicht nach der Quote gucken, sondern nach dem Anspruch und ausschließlich nach dem Anspruch.
Ja, Anspruch klingt auch immer gleich so, so schwierig und so.
Kommt von ansprechend.
Ja, kommt eigentlich von ansprechend, aber das Gefühl, was man dabei hat, ist immer gleich, oh, jetzt soll ich wieder was lernen. Das meine ich nicht damit, sondern ich meine schon auch wieder etwas Lustvolles, dass Dinge auch schief gehen dürfen, aber man probiert etwas, man erzählt neu und anders und denkt sich andere Formen auch aus, wie man erzählen könnte und versucht nicht immer wieder dasselbe zu bedienen, weil es denn Erfolg hat. Wir haben uns inzwischen angewöhnt, Erfolg immer als Maßstab für Qualität zu sehen. Das ist ja kompletter Humbug. Wenn etwas Erfolg hat, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist.
Und dann passiert Erleuchtung. Das ist eine,
dann passiert das Erleuchtung.
Ist eine wilde Moderation. Denn Ihr letzter und dritter Song, den Sie sich gewünscht haben, liebe Doris Doria, ist von Van Morrison, dem großen irischen Musiker.
Auch schlecht gelaunt wie Bob Dylan.
Ist er immer schlecht gelaunt?
Oh, Van Morrison ist immer schlecht gelaunt.
Ach, gucke. Das wusste ich nicht. Und der Song heißt Enlightenment. Und das heißt Erleuchtung.
Chop that wood, carry water. What's the sound of one hand clapping? Enlightenment, don't know what it is. Every second, every minute, it keeps changing to something different. Enlightenment, don't know what it is.
Das ist der ultimative Zen-Song, Enlightenment von Van Morrison.
Und Everything is an Illusion, haben Sie gerade mitgesagt.
Ja, aber auch dieses Chop that wood and carry water, also wirklich sich auch damit zufrieden zu geben und das dann wirklich auch wirklich und wirklich zu machen, das Karotten schälen und Reis kochen und ja, Wasser tragen.
Sie haben mich aufmerksam gemacht auf einen Mönch aus dem 13. Jahrhundert, einen Zen-Meister, Zen-Mönch, der ist Dogen. Ich habe ihn durch Sie kennengelernt. Jeder Tag ist ein guter Tag, hat er gesagt. Leben
ja,
Sie das?
Der Satz ist eine Gemeinheit, weil man natürlich immer schreien möchte, wieso, jetzt bin ich gerade krank und habe mir das Bein gebrochen oder Dinge gehen furchtbar schief oder ich habe auch eine grausliche Diagnose gerade bekommen und das soll jetzt ein guter Tag sein. Das ist natürlich die Aufforderung, immer wieder sich auch drum zu bemühen, dass es ein guter Tag ist und gleichzeitig eben auch hinzunehmen, dass ein beschissener Tag trotzdem ein Tag unseres Lebens ist. Das ist eine knallharte Zen-Devise, dieser Satz. Jeder Tag ist ein guter Tag.
Passt zu meinem Zen-Satz. Ich weiß nicht, ob Sie ihn unterschreiben würden. Der geht so, entweder man siegt oder man lernt.
Da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ja, oder man sitzt einfach nur still und das Gras wächst von selbst.
Und damit sind wir am Anfang des Gespräches, das Doris Dörje mit dem Satz eingeleitet hat, wir sind im Grunde zu selten nutzlos, im Gras sitzend.
Sinnlos.
Sinnlos, Wein trinken.
Sinn und nutzlos.
Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Doris Dörje war hier. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.